Ja, guten Morgen. Grüße Sie noch einmal zu diesem Gottesdienst. Und bevor wir beginnen, möchte ich beten. Vater im Himmel, im Namen deines Sohnes und unseres Herrn und Erlösers, Jesus Christus, danke ich dir für diesen Morgen, den du uns schenkst. Ich danke dir für deine Güte und Gnade, die immer wieder neu ist und nie ausgeschöpft ist. Und ich bitte dich, sprich du durch deinen Heiligen Geist zu unseren Herzen, durch dein Wort, Herr, mache das groß und lebendig in uns, was wir brauchen, was dir entspricht, für unser Leben mit dir oder zu dir hin. Gib du Gnade und erleuchte uns die Augen unseres Verstandes für dich selbst. Ich danke dir dafür. Amen. Beginnen möchte ich mit einem längeren Zitat. Ich lese auszugsweise vor aus einem Brief, der nicht mir geschickt wurde, sondern einem anderen Pastor, irgendwo ganz weit weg. Und dieses Schreiben ging mir doch zu Herzen und das möchte ich auszugsweise vorlesen, was diese Frau einem Pastor geschrieben hat. Einige Leute scheinen mit einem geistlichen Silberlöffel im Mund aus dem Mutterleib zu kommen. Und ja, sie mögen vielleicht große Anfechtungen haben, aber sie sind auch von Kindheit an heilig. Sie haben all die Vorzüge, die es ihnen ermöglicht, die Gnadengaben, mit denen sie beschenkt worden sind, richtig einzusetzen. Andere werden benutzt und missbraucht und haben nie irgendeine Wahl und können nie heilig werden, weil sie einfach zu zerbrochen sind. Wenn, wie die Gemeinde lehrt, Gott uns alle dazu ruft, heilig zu sein, warum lässt er es dann zu, dass manche Menschen so sehr vom Leben gebrochen werden, dass das Beste, was sie tun können, ist, zwischen den Felsen am Fuß des geistlichen Berges herumzustolpern? Sie sind nie dazu fähig, Gott genug zu vertrauen, um es bis auf die Spitze des Berges hochzuschaffen, während andere hinaufschweben. Selbst in seinem Leben als Mensch hatte Jesus seine Favoriten: Lazarus, Maria, Martha, Petrus, Jakobus und Johannes, die als die einzigen Apostel die Verklärung sehen durften, während die anderen Apostel außen vor blieben wie der Rest des Pöbels. Ich wuchs in einer Alkoholikerfamilie auf. Ich habe nie gelernt, wie ich den Menschen, die ich sehen kann und die zu mir reden, vertrauen soll. Geschweige denn einem Gott, den ich nicht sehen kann und der nicht zu mir spricht. Ich frage nicht, warum böse Dinge passieren. Böses geschieht, weil es böse Menschen gibt, die es verüben. Was ich aber frage ist, warum erschafft Gott Menschen, die gleich einem Schneeball auf einer Kochplatte keine Chance haben, die Art von Beziehung zu Gott zu führen, die wir gemäß der Lehre der Gemeinde alle haben sollten? Wo gibt es diese völlig normale Frau, die nicht im Gemeindedienst steht, verheiratet mit einem Mann, der nicht im Gemeindedienst steht, die so etwas wie eine Beziehung zu Gott haben darf? Ich versuche es die ganze Zeit, aber ich hatte nicht einmal einen Augenblick von Lieblichkeit. Nur ganz normale Lieblichkeit in meinen Gebeten seit 15 Jahren. Der Himmel schweigt und ich habe ganz bestimmt nicht etwas, das ich als eine Beziehung zu Gott bezeichnen könnte. Und Leute wie ich sind die Mehrheit. Wir stolpern zwischen den Felsen am Fuß des Berges hindurch, ohne jede Hoffnung jemals aufsteigen zu können. Ist Gott zu beschäftigt mit den wenigen, die er wirklich mag, um sich mit dem Rest von uns zu befassen? Bis soweit diese fragende Frau. Sie hat aus ihrem Herzen keine Mördergrube gemacht. Wie sollen wir mit ihrer Traurigkeit umgehen? Naja, nach dem unrühmlichen Vorbild von Hiobs Freunden könnten wir ihr eine Menge fromme Phrasen, Binsenweisheiten, Anschuldigungen und Unterstellungen an den Kopf schmeißen. Das geschieht leider auch sehr häufig in der Gemeinde des lebendigen Gottes. Nicht unbedingt immer aus Bösartigkeit, sondern weil wir angesichts des Leides anderer selbst rat- und machtlos sind und wir zu schnell dazu neigen, unsere Hilflosigkeit mit unbedachten Worten zu kaschieren. Ich möchte nun keine Antwort geben, noch nicht, sondern lediglich darauf hinweisen, dass diese Frau mit ihrem Anliegen und dem Grund ihrer Traurigkeit gar nicht auf dem falschen Weg war. Und das ist die Brücke zur zweiten Seligpreisung unseres Herrn, der paradoxerweise das Folgende spricht. Philipp hat es vorgelesen, Matthäus 5, Vers 4. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Das ist ein geheimnisvolles und auch ein ungewöhnliches Wort. Glückseligkeit, dieses Wort, das da verwendet wird, bedeutet völlige Freude und Zufriedenheit. Das ist etwas, das wir letztendlich nur bei Gott selbst finden, der laut Paulus der Glückselige schlechthin ist. Das heißt, vollkommenes Glück finden wir in der vollkommenen Vereinigung mit Gott selbst. Wenn also unser Herr Jesus Menschen glückselig preist, preist er sie im Grunde genommen dafür, dass sie wahre Seligkeit gefunden haben, Gott selbst. Das ist der Trost der Trauernden. Sie werden mit Gott verbunden und finden wahre Freude, Erfüllung und Zufriedenheit. Ja, aber diese Frau, sie war ja nicht im geringsten glückselig, sie hat sich nicht so gefühlt, sondern sie war eben deshalb traurig, weil sie die Vereinigung mit Gott nicht spürte, aber doch so gerne wollte. Und seit 15 Jahren hatte sie auch keine Freude mehr im Gebet empfunden. Sie fühlte weder den Trost noch die Glückseligkeit. Was meint Jesus nun? Ist Traurigkeit an sich etwas Gutes? Ist Traurigsein der Weg der Erlösung, unabhängig davon, was wir glauben oder wie wir unser Leben führen? Mit anderen Worten, werden einfach alle Menschen, die auf dieser Erde leiden und traurig sind, mit Gott vereint, getröstet und selig gepriesen? Nein, das meint unser Herr nicht, obwohl er ohne Frage mit jedem Menschen, der traurig ist und leidet, großes Erbarmen und tiefes Mitleid hat. Die Seligpreisungen dürfen wir allerdings niemals von demjenigen trennen, der sie gegeben hat, Jesus Christus selbst. Und das heißt, weder machen die Seligpreisungen ohne ihn einen Sinn, noch haben sie ohne ihn irgendeine Verheißung. Ein großer Theologe, der selbst durch unaussprechliches Leid gehen musste, also ich will Ihnen das gar nicht schildern, was der durchmachen musste, aber er sagte einmal das Folgende über die Seligpreisungen. Die Welt, sie hat viele Arme im Geist, aber nicht in der richtigen Weise. Und viele, die trauern, aber wegen Geldfragen oder, und das ist ja schwerwiegend, Verlust von Kindern. Und viele, die sanftmütig sind, aber angesichts ihrer eigenen unreinen Leidenschaften. Und viele, die hungern und dürsten, allerdings um die Güter anderer zu rauben und einen ungerechten Gewinn davon zu tragen. Und es gibt viele, die barmherzig sind, aber gegenüber ihrem eigenen Leib und seinen Bequemlichkeiten. Und viele, die reinen Herzens sind, aber aus Eitelkeit. Und viele Friedfertige, die aber die Seele zu Untergebenen des Fleisches machen. Und viele, die Verfolgung erleiden, allerdings weil sie unordentlich leben. Und viele, die geschmäht werden, aber wegen ihrer schmählichen Sünden. Stattdessen sind aber nur diejenigen glückselig, die diese Dinge für Christus tun und um seinetwillen erleiden und seinem Beispiel folgen. Und damit hat er recht. Der Trost, der in die Ewigkeit hineinbleibt und glückselig macht, erhalten nur ganz bestimmte Trauernde. Und die eingangs zitierte Frau gehört tatsächlich zu dieser Art von Trauernden. Der Apostel Paulus, er gibt in 2. Korinther Kapitel 7, spricht er von zwei Arten oder zwei Gruppen von Traurigkeit bzw. Betrübnis. Die eine Art von Traurigkeit ist Gott gewollt und führt zum Heil. Und die andere ist, sagt er, von der Welt und bewirkt den Tod. 2. Korinther 7, Vers 10. Die Traurigkeit, die unser Herr meint, ist eine Betrübnis, die Gott gewollt ist. Wer diese in sich trägt, wird Trost und Seligkeit erfahren. Wenn nicht hier auf Erden, dann sicher im Himmel. Bevor wir uns jetzt mit dieser richtigen Betrübnis befassen, müssen wir das Gegenteil betrachten. Nämlich die Traurigkeit, die nicht heilsam, sondern zerstörerisch ist. Und das ist die von Paulus erwähnte Betrübnis der Welt, die den Tod bringt. Ein Bibellehrer gab einmal folgende einfache Definition. Die Traurigkeit der Welt ist die, wenn die Ursache der Traurigkeit etwas Menschliches und Weltliches ist. Haben Sie verstanden, was er gesagt hat? Denn das ist, wenn wir darüber nachdenken, ein sehr hartes Wort. Schreckliches und Unaussprechliches kann uns Menschen in dieser Welt widerfahren. Furchtbares Unrecht, Folter, Gefängnis, Vergewaltigung, schwere Krankheiten an Leib und Seele, Verlust des Vermögens, des Heims, der Familie, des Ansehens, der Freunde und so weiter und so fort. Das sind alles menschliche und weltliche Traurigkeiten. Wenn wir deswegen Tränen vergießen, weinen wir wegen dem, was auf Erden ist. Ist das wirklich falsch? Meint Paulus das, wenn er von der Traurigkeit der Welt spricht? Ja, aber. Jetzt kommt ein sehr, sehr großes Aber. Und für dieses Aber möchte ich mir auch ein wenig Zeit lassen. Traurigkeit wegen Leid auf Erden ist real und wird von Gott nicht verachtet. Jesus selbst weinte, und zwar aus Mitgefühl, als er die Betrübnis der Angehörigen des verstorbenen Lazarus sah. Und der Apostel selbst fordert uns auch dazu auf, weint mit den Weinenden. In der Welt haben wir Angst, sagt Jesus selbst. Die Schmerzen und Wunden, ob physisch oder psychisch, sie sind echt und sie sind keine Einbildungen. Die 5 Bücher Moses, die Psalmen und die Propheten, sie zeigen immer wieder, dass sich Gott um die Geplagten, die Witwen und Waisen, die Verachteten und ungerecht Behandelten kümmert. Gott ist nicht gleichgültig. Ich kenne Zeugnisse von Menschen, die furchtbares, irdisches Leid erfahren haben und die auf wundersame Weise vom Herrn selbst wieder aufgerichtet wurden. Das sind zutiefst persönliche Geschichten, auf die ich nicht an dieser Stelle eingehen kann. Nur so viel unter uns, das kann ich Ihnen versichern. Diejenigen, die so etwas nicht erfahren haben, könnten darauf mit Skepsis und womöglich sogar mit Ablehnung reagieren, weil es ihren Annahmen widerspricht, wie Gott ihrer Ansicht nach mit seinen Geschöpfen handeln sollte. Das Leid der Menschen ist unserem Schöpfer nicht egal. Doch er handelt an und mit jeder Person auf Erden unterschiedlich. Es gibt keine Schablone, sondern nur das Prinzip, wie Jakobus sagt, der Herr ist voll Mitleid und Erbarmen. Und wie er dieses erweist, das ist allein ihm überlassen und ist nicht von den Grenzen abhängig, die wir ihm vielleicht setzen. Gott, er ist nicht der Urheber des Bösen, sagt Jakobus. Er ist auch nicht der Erfinder der Traurigkeit. Alles Schlechte, was uns einfallen mag, ist eigentlich im Grunde genommen die Abwesenheit von dem, was gut ist. Gut ist allein Gott, sagt Jesus. Er ist das Leben, er ist Licht, in ihm ist kein Tod und ist kein Verderben, keine Finsternis und kein Schatten. Wenn unser Herr, und das ist wichtig, wenn unser Herr die Trauernden und Leidtragenden glückselig preist, dann sagt er damit nicht, Traurigkeit und Leid seien in sich selbst etwas Gutes und das, was Gott für die Menschen gedacht hat. Sogar Paulus, und der konnte ja recht krass sein, wenn er wollte, sogar Paulus schreibt den Korinthern, dass er nicht über ihre Traurigkeit selbst erfreut war, sondern über das Ergebnis, das die richtige Art der Betrübnis hervorgerufen hatte. Wohl verwendet Gott in seiner grenzenlosen Güte das Leid zum Guten, und er kann und will Traurigkeit in Freude verwandeln. Aber er ist nicht die Quelle all dessen, was schief laufen kann. Ja, das Leben ist nicht fair. Und Gott weiß das auch. Seit dem Sündenfall ist seine ganze gute Schöpfung, wie Paulus sagt, ohne ihren Willen der Vergänglichkeit unterworfen. Sie seufzt unter der Last der Sünde und des Todes. Und Sünde ist nicht bloß persönliches Fehlverhalten, das nur Einzelne betrifft und sonst ohne Auswirkungen bleibt. Sie gleicht vielmehr einem Gift, das alles, was lebt, infiziert und zu Opfern und Tätern gleichermaßen macht. Sünde ist Tod, erklärt Paulus in Römer 6. Sie ist keine Substanz, sie ist nicht etwas, sie ist Finsternis. Sie nimmt das Leben und das Licht, sie nimmt die Freude und Schönheit weg und sie ersetzt es mit nichts. Sünde ist Auflösung, es ist Verderben, es ist schädlich. Und dieses Problem geht eben alle etwas an. Eine Bindung bindet alle, denn die Menschheit ist, sagt Paulus, aus einem Blut. Sie ist eine Rasse, nicht mehrere. Wenn ich es so sagen darf, ihr Schicksal, dein Schicksal ist mein Schicksal. Niemand hat es sich ausgesucht, in Schuld geboren und in Sünde empfangen zu werden. Niemand stellt sich von Anfang an freiwillig unter die Macht des Teufels, des Fürsten, der in der Luft herrscht. Und doch geraten wir alle unter denselben Feind. Und so gesehen, und ich hoffe, Sie verstehen diesen Vergleich, und so gesehen ist es in der Welt wie in der Gemeinde, die eigentlich vollkommen darstellen sollte, wie eine Welt mit Gott sein könnte. Wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Der Teufel, dieser große, wütende, feuerrote Drache, wirft uns in Ketten. Die Dämonen plagen uns. Die von Sünde und Tod zerfressene Natur lehnt sich gegen uns auf. Die Begierden in uns kämpfen gegen uns, sagt Petrus. Menschen verletzen sich gegenseitig. Wir tragen an Leib und Seele das mit uns herum, was wir von unseren Vorfahren geerbt haben. Wir leiden unter dem, was uns unsere Nächsten antun und was wir ihnen antun. Und dann haben wir auch noch unsere ganz eigenen Probleme. Und das alles nimmt Gott nicht einfach so weg. Manchmal benutzt er all das Schreckliche sogar, um auf sich und das wahre Leben bei ihm aufmerksam zu machen. Warum? Findet Gott etwa, dass es nichts Seligeres gibt als traurige Menschen? Nein. Sondern weil der Allmächtige kein billiger Zauberer und wir keine willenlosen Roboter sind. Er hat uns Menschen in seinem Bild geschaffen. Er hat uns die Erde gegeben und er hat uns die Herrschaft übertragen. Es ist ein Ausdruck unserer hohen Würde, dass Gott uns unsere Freiheit lässt und uns nicht bevormundet, mit allen Folgen. Als er seinen Odem in uns legte, verpflichtete der Herr der Herrscharen sich gewissermaßen, uns geringe Geschöpfe, die wir nur Staub sind, in gewisser Weise als sein Gegenüber und nicht als willenlose Sklaven zu betrachten. Aber genau diese unvergleichlich und unverdient hohe Stellung wird von der altbösen Schlange, die der Satan ist, und von den Menschen selbst ausgenutzt und in Sklaverei verdreht. Und darunter leidet die ganze Schöpfung, sagt Paulus, und das Ergebnis ist so oft Leid und Traurigkeit. Paulus drückt es so aus in Römer 8. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit in Wehen liegt bis jetzt. Und nicht nur sie, sondern auch wir selbst. Wir seufzen. Und diese Traurigkeit wünscht sich Gott nicht für uns, auch wenn er sich uns gerade darin in seinem unermesslichen Erbarmen immer wieder naht. Das berühmte Wort im Psalm 23, und wenn ich auch wanderte durchs Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück, du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Ja, der Gott aller Götter, er kommt uns sogar so nahe, dass er die Traurigkeit auf sich selbst genommen hat. Das wissen wir und ich hoffe, das bekennen wir. Sein Sohn, von allen verlassen, verraten, verspottet und grausam gefoltert, starb am Kreuz von Golgatha einen fürchterlichen und zutiefst einsamen Tod und nahm die Sünden der ganzen Welt auf sich. Wir können niemals ermessen, was das bedeutet. Im Tod zertrampelte er den Tod und er stand am dritten Tag zu ewigem Leben auf. Er fuhr in den Himmel auf und sandte den Heiligen Geist von Gott, dem Vater. Und wenn wir nun an ihn glauben, verbindet dieser Geist uns mit ihm im Himmel. Und sobald wir sterben, werden wir in Ewigkeit von Sünde, Tod und Leid befreit und zu einem neuen Leben der Herrlichkeit auferstehen. Aber das alles bedeutet auch, und das ist jetzt der springende Punkt für heute, in seinem Sohn Jesus Christus weiß der unwandelbare Gott aus eigener Erfahrung ganz genau, was Leid und Tod ist und wie sehr es schmerzt. Jesus hat genauso wie wir unter den Folgen der Sünde gelitten, aber im Gegensatz zu uns ist er dabei immer ohne Sünde geblieben. Und deshalb kann er echtes Mitleid mit uns haben und er kann uns auch echte Hilfe geben und er tut es auch. Dennoch ist unsere Traurigkeit, wenn sie sich einzig auf das Irdische konzentriert, von der Welt und treibt letztendlich in den Tod. Sie bringt nicht etwa den Tod, weil Gott es so will und ohne Erbarmen ist, sondern weil diese Traurigkeit an und für sich schädlich ist, verderblich und tödlich. Das Wesen der irdischen Traurigkeit ist auf Dauer zerstörerisch und nicht heilsam für uns. Das meint Paulus. Sie ist sogar ein weiteres Mittel, das der Teufel, dieser große und furchtbare Menschenfeind, benutzt, um den Gottesbild geschaffenen Menschen in den seelischen und manchmal auch körperlichen Abgrund zu treiben. So gesehen ist sie ein Teil des Giftes, das seit dem Sündenfall im Menschengeschlecht wütet. Diese weltliche Betrübnis, sie verursacht in der Seele die verderblichste Verzweiflung. Verzweiflung ist das große Problem. Sie ließ weder Kain nach seinem Brudermord Buße tun, noch den Judas nach seinem Verrat zum Mittel der Umkehr eilen, sondern trieb ihn durch ihre Verzweiflung wohin? Dazu, dass er sich mit einem Strick erhängte. Es geht um eine Traurigkeit, die sich nur auf den Trauernden selbst konzentriert und dabei stehen bleibt. Kain zum Beispiel hätte mit Recht betrübt sein können über die schreckliche Tat, die er verübt hatte, aber am Ende bemitleidete er nur sich selbst wegen der Strafe, die Gott verhängt hatte. Judas war mit seiner Trauer nahe an der Buße, aber er verfehlte sie doch, weil er nur auf sich selbst blickte. Und das ist das Problem der irdisch gesinnten Traurigkeit. Es ist nicht so, dass sie immer ohne Grund und ohne Berechtigung wäre. Es ist aber so, dass sie, wenn sie irdisch gesinnt bleibt, nicht über den Trauernden selbst hinausgeht. Und dann wird auf die natürliche Reaktion aus Leid eine verderbliche Kraft, die einen zerfrisst. Und wahrscheinlich kennen Sie das auch aus eigener Erfahrung. Die ersten Tränen sind normal, ein Stück weit sogar heilsam. Aber wenn sie immer weiter fließen, dann verdirbt die Traurigkeit, so wie auch gute Nahrung verderben und schädlich werden kann. Die Betrübnis wird sauer, die Tränen werden giftig und die trauernde Person wird innerlich krank, wie jemand, der weiterhin verdorbenes Essen zu sich nimmt. In der Seligpreisung der Trauernden spricht unser Herr in der Gegenwartsform, wie ein weiser Prediger einmal festgestellt hat, als sei es fortdauernd. Christus spricht sozusagen über einen Zustand der Traurigkeit, nicht bloß über eine punktuelle Traurigkeit in leidvollen Situationen, die zwangsläufig Tränen hervorrufen. Und das weist darauf hin, dass er wirklich nicht die Traurigkeit der Welt meint. Denn ein Dauerzustand irdischer Betrübnis kann nicht zur Glückseligkeit und damit zum Trost führen. Die Tränen, die die Menschen überall vergießen, um ihr eigenes Leid zu beklagen, macht niemanden glücklich. Wir sehen in den Psalmen, dass es überhaupt nicht falsch ist, Gott unverblümt sein Leid zu sagen. Die Psalmisten nehmen kein Blatt vor den Mund und beklagen auch irdische Traurigkeit. Sie rufen sogar aus, und das wagen wir ja nicht einmal, sie rufen aus: Wach auf, Herr! Warum schläfst du? Aber bis auf eine hochprophetische Ausnahme bleiben sie dabei niemals stehen, sondern sie verknüpfen ihre menschliche Betrübnis in jedem anderen Psalm entweder mit der gottgewollten Traurigkeit, auf die ich noch kommen werde, oder mit dem hoffnungsvollen Blick auf Gott. Wenn wir das jedoch nicht tun und wenn wir in der irdischen Traurigkeit stecken bleiben, so schwer sie auch sein mag, geraten wir in einen verheerenden Abwärtsstrudel und unser Schicksal ist dann wie die letzten Worte dieses einen Psalms, nämlich Psalm 88, der nicht mit der gottgewollten Betrübnis endet. Dort lautet das niederschmetternde Fazit. Wissen Sie, was die letzten Worte von Psalm 88 sind? Mein Vertrauter ist die Finsternis. Und das ist wie ein geistliches Naturgesetz. Das hat nichts damit zu tun, dass Gott kein Mitleid hätte, sondern dass ich-bezogenes Trauern an sich schädlich ist. Es verfinstert unsere Seele, verhärtet unser Herz, vergiftet unsere Gefühle und verdirbt unseren Verstand. Und das ist wohl auch die große Geisel echter Depressionen und psychischer Erkrankungen. Menschen können in all ihrer Zerbrechlichkeit Opfer einer Finsternis werden, die sie nicht gewählt haben und aus der sie nicht mehr herausfinden. Manche werden zur Beute des Verderbes, ohne sich bewusst und willentlich verschuldet zu haben. Auch für solche Menschen reicht das Meer der Gnade, selbst wenn jede Hilfe, die anderen ihnen geben könnte, versagt. Denn unser Erlöser ist und bleibt der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes. Aber jenen unter uns, und das möchte ich noch sagen, jenen unter uns, die noch weitestgehend Herr oder Herrin ihrer Gefühle und Gedanken sein dürfen, sei gesagt, gerade deswegen, damit wir unsere Seele nicht vergiften lassen, Beginnt der Herr seine Seligpreisungen mit welcher Seligpreisung zuerst? Selig sind die Armen im Geist. Armut im Geist ist Demut. Das ist nämlich die Grundlage des himmlischen Lebens. Wenn unser Ich stirbt, wenn unser Ego mit Christus gekreuzigt wird und der neue Mensch in herzlicher Demut und Sanftmut auflebt, befreit von allem, was uns hier auf Erden innerlich runterziehen, verderben und töten könnte. Darum sind die Seligpreisungen so wichtig. Ja, aber was ist nun gottgewollte Traurigkeit? Es ist eine Traurigkeit über die eigenen Sünden, die zur Buße und zu einem erneuerten Leben vor Gottes Angesicht führt. Für diese Traurigkeit hat der Apostel Paulus die Korinther gelobt. Diese Traurigkeit bringt uns Glückseligkeit. Ein Beispiel aus alter Zeit, bildlich gesprochen. Ein geistlicher Vater weinte, während sein Jünger im Zimmer nebenan saß. Als dieser zu dem alten Mann kam, fragte ihm: Vater, warum weinst du? Ich weine über meine Sünden, antwortete der alte Mann. Doch sein Jünger erwiderte: Aber Vater, ich sehe gar keine Sünden an dir. Der alte Mann sprach: Wahrlich, mein Kind, wenn es mir erlaubt wäre, meine Sünden wirklich zu sehen, dann wären auch nicht 3 oder 4 Männer genug, um über sie zu weinen. Das ist seligmachende Traurigkeit. In der Tat, wie einmal jemand sagte, in der Tat können wir die Seele selig preisen, die das Böse merkt und ihr sündiges Leben beklagt. Es ist wie bei den Erkrankungen des Leibes. Wenn ein geschädigtes Körperteil schlaff geworden ist und nichts mehr fühlt, so ist das ein sicheres Zeichen dafür, dass dieses Glied bereits abgestorben ist, durch Wundbrand oder dergleichen. Wenn aber der Arzt eingreift und das Gefühl des Lebens in diesem Körperteil wieder entfacht wird, dann freuen sich der Kranke und sein Pfleger, obwohl ja auch die Schmerzen zurückkehren. Doch gerade aus dem Umstand, dass das kranke Glied wieder Schmerzen empfinden kann, lässt sich mit Recht schlussfolgern, dass der Genesungsprozess angefangen hat. Das heißt, wenn Traurigkeit über unsere eigene Sünde unser Herz erfasst und erschüttert, bedeutet das, dass wir geistlich gesehen aufleben. Genesung kehrt da zurück, wo unser Inneres früher krank und abgestorben war. Das ist Seligkeit. Der Apostel Paulus, er bezeichnet verlorene Menschen als tot in ihren Vergehungen und Sünden. Geistlich tote Menschen haben kein richtiges Empfinden für ihre Sünde. Und das ist das Traurige. Entweder trauern sie gar nicht über ihre Sündhaftigkeit, sondern nur über die Folgen ihres Fehlverhaltens, die ihr Leben plagen, oder über einzelne Vergehen, die sie als persönliches Versagen betrachten. Sie sagen dann: Das bin nicht ich. Ich weiß nicht, wie mir das geschehen konnte. Sie mögen gewisse Taten bereuen, halten sich selbst aber nicht für elende Sünder, sondern für ganz gute Menschen, die leider gestolpert sind. Ihr Stolz führt sie zum Selbstbetrug. Oder, und das ist auch sehr tragisch, sie erkennen, dass etwas nicht stimmt, und sie fangen an, sich selbst zu verachten. Sie erheben die Sünde zu ihrer Identität und verzweifeln darüber. Paradoxerweise sagen auch sie damit in gewisser Weise: Das bin nicht ich, obwohl sie die Sünde zu einem untrennbaren Bestandteil ihrer Persönlichkeit gemacht haben, die sie nun abstößt. Ihr Stolz führt sie zum Selbsthass. Beiden ist gemeinsam, dass sie die Sünde an sich nicht hassen, sondern von ihren Begierden, Gefühlen und von der Kultur, die sie umgibt, getrieben und definiert werden. Da ist keine Widerstandskraft, weil kein Leben da ist. Keine geistliche Gesundheit, nur geistlicher Tod. Und deshalb ist das große Merkmal für neues Leben Sündenerkenntnis. Traurigkeit über die eigene Sünde, Buße und Umkehr. Und das macht glückselig, denn das verbindet uns mit Gott. Nur die, die aufrichtig traurig sind über ihren eigenen Zustand, werden sich selbst demütigen, freiwillig zu Gott gehen und ihn um seine Vergebung und sein Erbarmen anflehen. Und solche Menschen werden getröstet werden. Von ihren Augen wird Gott abwischen alle Tränen. Ich habe schon erlebt, Gläubige können sehr betrübt sein, wenn sie das Ausmaß bestimmter Sünden im Herzen erkennen. Vor allem, wenn schon eine gewisse Zeit verstrichen ist und erst dann merken sie etwas. Und einige denken dann, wenn das geschieht, dass etwas mit ihnen nicht stimmt. Dass sie viel schlimmer sind als all die anderen. Ja, wenn man beispielsweise ein Mörder, ein Räuber, Vergewaltiger oder Kinderschänder ist, stimmt das wohl. Es gibt Menschen, die sind böser als andere. Da müssen wir realistisch sein. Aber bei den Erlösten ist in der Regel das Gegenteil wahr. Ihre Selbsterkenntnis ist ein Beweis für das göttliche Licht, der Gnade, das in ihren Herzen aufleuchtet und die dunklen Ecken offenlegt. Ihre Traurigkeit über ihre Sünden ist ein heilsames Geschenk Gottes, um sie zur Buße und zu einem neuen Leben zu führen, verbunden mit Christus, mehr mit ihm vereint, erfüllt vom Heiligen Geist. Jemand sagt es einmal so: Wie ein Sonnenstrahl, der durch eine Spalte dringt, alles im Haus erleuchtet und sogar die feinsten Staubpartikel offenbart, so ist die Furcht des Herrn, die in das Herz eines Menschen kommt, um ihm alle seine Sünden zu offenbaren. Sündenerkenntnis und die gottgewollte Betrübnis darüber sind der Weg zur Heilung, zur Seligkeit und zum Trost. Deshalb sollten wir nie verzweifeln, wenn wir die Dunkelheit in unseren Seelen erkennen. Denn Verzweiflung ist vom Teufel. Vielmehr sollten wir Gott für das Licht danken, das er in unsere Herzen erstrahlen lässt. Wir gehen mit der Traurigkeit zu ihm, beugen uns vor ihm und flehen um sein Erbarmen. Denn bei ihm ist viel Vergebung, sagt Jesaja. Viel Vergebung. Ein wortgewandter Prediger sagte seinerzeit: Wenn du selbst über dich weinst, braucht kein anderer mehr über dich zu weinen. Hätte Saul seine Sünde beweint, hätte Samuel nicht über ihn weinen müssen. Jeder hat seine Toten, die er beweint. Tot sind wir, wenn wir sündigen. Wir tun also gut daran, die toten Gebeine in unserem Leben zu beweinen. Denn dieses Weinen über unsere Sünde ist der Hinweis darauf, dass das, was einst tot war, in uns wieder auflebt, so wie die Schmerzen, die in ein abgestorbenes Körperteil zurückkehren, auf dessen Genesung hindeuten. Der Prozess der Heilung verläuft bei jedem Gläubigen unterschiedlich. Bei manchen, das ist unangenehm, aber es ist so, bei manchen wird vor dem Richterstuhl Christi im verzehrenden Feuer Gottes mehr geschnitten und mehr behandelt und mehr belebt werden müssen als bei anderen. Das sagt Paulus im 1. Korintherbrief. Und einige werden hier auf Erden mehr heilsame Tränen vergießen als andere, weil sie dem zwar schmerzenden, aber belebenden Wirken des Heiligen Geistes mehr Raum in ihrem Leben zugestehen. Gleichwohl gibt der Apostel Paulus in Philipper 3 einen bemerkenswerten Hinweis, der in diesem Zusammenhang, und das möchte ich so mal erwähnen, der in diesem Zusammenhang für den Umgang von reiferen Gläubigen mit weniger Reifen sehr hilfreich ist. Also ihr reifen Gläubigen hört jetzt besonders zu. Und da wir uns ja alle für reif halten, hören wir eh alle zu. Paulus schreibt, dass er alles auf Erden für Dreck erachtet und nur noch Christus gewinnen will. Aber dann fügt er hinzu in Vers 15. Lasst uns alle, die wir gereift sind, so gesinnt sein. Und wenn ihr über etwas anders denkt, so wird euch Gott auch das offenbaren. Das bedeutet für diejenigen, die wirklich gereift sind und schon so denken, betet für die weniger Reifen im Glauben, aber belehrt sie nicht zu viel oder zumindest nicht von oben herab, denn Gott wird es ihnen auch noch offenbaren. Das ist dann die gottgewollte Traurigkeit, die er uns schenkt, damit wir da Buße tun können und umkehren, wo wir in die Irre gegangen sind. Doch solange diese Traurigkeit im Leben eines Irregehenden fehlt, solange wird dieser Mensch auch in seinem weltlichen Sinn verharren und sich sogar darin bestätigt fühlen. Es ist auch so, wie Paulus in Philipper 3, Vers 19 andeutet, dass Menschen, die nur für ihren Bauch leben, also ihr Vergnügen, keine Ahnung haben werden, wovon wir gerade reden. Für sie bleiben die Seligpreisungen und insbesondere in diesem Fall die Glückseligkeit der Trauernden unsinnig und lebensfern. Was diese Worte wirklich bedeuten, wissen nur diejenigen, die die gottgewollte Betrübnis selbst erlebt haben. Sind wir aber gläubig und wir wollen dem Herrn in all unserer Schwachheit nachfolgen, dann wird Gott uns auch die dunklen Flecken in unserem Leben offenbaren, zu seiner Zeit, wenn wir dafür reif sind. Das ist die Hoffnung, die Paulus uns gibt. Und dann werden die Tränen kommen. Diese tiefe, tiefe, ja herzzerreißende Traurigkeit, der Zerbruch und die innere Zerschlagenheit. Und dann werden wir wieder mehr Seligkeit und Trost bei Gott erfahren. Wohlan, rief deshalb ein alter Gottesmann einst aus, Sünde, weinen wir hier, damit wir nicht dort weinen müssen. Kommt, wir wollen in diesseits Trauer und Leid tragen, damit unsere Trauer im Jenseits nicht groß sei. Die Heilige Schrift bezeugt es immer wieder. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind, und er hilft denen, die zerschlagenen Geistes sind. Ja, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, o Gott, nicht verachten. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt und dessen Name der Heilige ist. In der Höhe und im Heiligtum wohne ich. Und bei dem, der zerschlagenen und gedemütigten Geistes ist, damit ich den Geist der Gedemütigten belebe und das Herz der Zerschlagenen erquicke. Wenn Sie all diese Stellen im Zusammenhang lesen, es geht bei dieser Zerschlagenheit immer um die gottgewollte Betrübnis zur Buße, nicht um irgendeine Traurigkeit an sich. Wer über seine Sünden weint, darf sich über seine Seligkeit freuen. Glückselig seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Denn der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, die ihn in Wahrheit anrufen. Er erfüllt das Begehren derer, die ihn fürchten. Er hört ihr Schreien und er errettet sie. Das bedeutet auch, der Herr preist die Trauernden selig, nicht wegen des Wertes der Trauer an sich, sondern wegen seiner Liebe zu uns. Gott ist treu, der das Werk seiner Hände nicht loslässt. Er wird uns trösten, und gerade darin werden wir diese bleibende und tiefe Freude finden, von der Paulus auch spricht. Kommt doch, spricht der Herr, wir wollen miteinander rechten, wenn eure Sünden wie Scharlach sind, sollen sie weiß werden wie der Schnee. Wenn sie rot sind wie Karmesin, sollen sie weiß wie Wolle werden. Jesus will uns zur seligen Traurigkeit führen und durch sie zur glückseligen Freude. Um es zum Schluss einmal so zu sagen: Die hier auf Erden mit Tränen sehen, werden in Ewigkeit mit Freuden ernten. Wer jetzt weinend hingeht und den Samen seiner Buße zur Aussaat trägt, der kommt gewiss mit Freuden zurück und bringt seine Gaben in den Himmel. Das ist frei nach Psalm 126, Verse 5 und 6. In diesem Sinn, glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Amen. Nächsten Sonntag werden wir zur Seligpreisung der Leidtragenden zurückkehren und eine tiefer liegende Traurigkeit betrachten, die im wahrsten Sinne des Wortes mit der Glückseligkeit zusammenhängt. Das ist die Art von Traurigkeit, die besonders in diesem eingangs vorgelesenen Brief dieser Frau hervorstrahlte. Ich möchte noch beten und danach singen wir noch gemeinsam ein Lied. Herr Jesus Christus, du bist von großer Güte und voller Erbarmen. Du siehst unsere Herzen und du weißt, wie wir es meinen. Du weißt, was wir denken, du weißt, was wir empfinden. Und du hast Mitleid mit uns. Und ich bitte dich, dass du dich unser erbarmst, auch in dieser neuen kommenden Woche, dass du unseren Blick auf das lenkst und richtest, worauf es wirklich ankommt, das, was zählt. Gib uns Gnade, führe uns aus dunklen Tälern hinaus in dein Licht, Herr, und wirke du so an uns, wie es am besten ist. Ich danke dir für deine Treue und dafür, dass du auch helfen willst und wirst. Amen.